Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flother am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Und im Mittelpunkt stehen heute Haut und Haare, und zwar insbesondere der Altersgruppe ab 50 aufwärts. Falls Sie aber jünger sind und vielleicht Leistungssportler, Marathonläufer, Rennradler oder Extrembergsteiger, dann haben Sie vielleicht schon häufiger oder sogar regelmäßig Probleme, die andere erst ab 50 kennen. Also zum Beispiel Nagelpilzerkrankungen oder ganz bestimmte Ekzeme auch an besonderen Stellen. Das wäre aber natürlich ein eigenes Thema. Heute geht es ganz generell um Hautprobleme mit 50 plus, und dazu mehr im weiteren Verlauf der Sendung. Zunächst erstmal einen Überblick bis 11.30 Uhr, was Sie da erwartet. Nach den Nachrichten 10:30 berichten wir aktuell aus der Medizin. Und das sind heute die folgenden drei Themen, nämlich Ernährungsmedizin. Wie viel gesättigte Fette in der Nahrung sind noch gesund? Dann Versorgungsmedizin. Bringen weniger Krankenhäuser wirklich eine bessere Versorgung für Patienten? Wir knüpfen also da an Interviews gestern und heute hier bei uns im Sender und auch eben an die Nachrichten, die das auch nochmal thematisiert haben, an. Und wir haben die Chirurgie, Qualitätssicherung im Operationssaal. Gleich im Anschluss, etwa 10:50 ist das dann, haben wir die Möglichkeit, Ihre ersten Fragen zum heutigen Schwerpunktthema Haut und Haare, Probleme ab 50 plus zu beantworten. Und nach den Nachrichten um 11 öffnen wir unser Radiolexikon Gesundheit, und heute gibt es eine weitere Ausgabe des besonderen Falls. Und Ihre Fragen zum Schwerpunktthema, nämlich Haut und Haare, Probleme ab 50 plus, die können Sie ab sofort unserem Telefonteam durchgeben. Ab sofort heißt, Sie haben vielleicht jetzt eine Frage, rufen Sie an. Unsere Expertin hier im Studio, mit der Sie später auch live sprechen können, beantwortet diese gern. Ich nenne Ihnen jetzt die Nummer, unter der Sie uns erreichen, nämlich 00800 4464 4464. Ich wiederhole sie nochmal, 00800 4464 4464. Wenn Sie anrufen, zahlen Sie dafür nichts. Oder schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail, nämlich an deutschlandfunk.de. So muss es richtig heißen. Also deutschlandfunk.de. Jetzt möchte ich Ihnen die Expertin zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Sie ist schon häufiger zu Fragen von Haut, Haaren, alles, was damit zusammenhängt, unsere Expertin hier im Studio gewesen, aber auch bei den aktuellen Teil, im aktuellen Teil, Frau Professor Christiane Beierl. Sie kommt von den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden. Sie ist dort Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie. Herzlich willkommen, Frau Professor Beierl.
Grüße.
Immer wieder ist zu lesen, etwa mit 30 ginge das dann los. Da beginne die altersbedingte Abnahme von Hautfunktionen wie Zellerneuerung, Probleme schon dann vielleicht bei der Wundheilung, Vitamin-D-Produktion. Inwieweit macht sich das alles so bemerkbar, insbesondere dann ab 50 plus?
Ja, die Haut verändert sich. Das sind die Hormone, die zum Beispiel eine Rolle spielen. Bei der Frau die Wechseljahre, wo die Hormone ganz dramatisch absinken, beim Mann etwas gnädiger absinken. Und die spielen eben eine Rolle, was die Aufpolsterung unserer Haut aus der Tiefe her anbelangt. Und auch eine Rolle für die Produktion der Fette in der Haut, die Durchfeuchtung der Haut. Die Haut wird plötzlich trockener, das ist ungewohnt für uns. Dann kommt natürlich mit dem Alter dazu die Probleme, dass wir uns nicht mehr so pflegen können. Ne? Kommen wir noch runter an die Füße, können wir schön zwischen den Zehen abtrocknen. Wie beweglich sind wir? Können wir für eine regelmäßige Körperpflege sorgen oder brauchen wir Hilfe? Ja. Und all diese Dinge beeinflussen dann die Zustände der Altershaut.
Ja.
Mehr Medikamente werden eingenommen. In der Jugend müssen wir nichts einnehmen, und plötzlich sind da 5, 6, 7 Tabletten auf dem Frühstückstisch. Mhm. Und die haben alle auch Interferenzen und können Nebenwirkungen an der Haut aufweisen.
Da werden wir einige Beispiele dann auch mit durchgehen. Bleiben wir erst noch mal so ein Stück bei der Trockenhaut beziehungsweise bei dem Polstereffekt, der dann so ein Stück verloren geht. Wo macht sich das als allererstes bemerkbar?
Das ist vor allen Dingen das Unterhautgewebe. Da haben wir Substanzen, die aufpolstern, die heißen Hyaluronsäure, die werden reduziert. Wir haben dann die Unterhautzellen, die Fibroblasten, die das sind dafür zuständig, dass Kollagen, also unsere Elastizitätssubstanz in der Haut, gebildet wird. Und die produzieren einfach weniger. Dann ist die Haut dünner. Und es kommt schon bei leichten Verletzungen. Da muss man gar kein Aspirin und gar keine blutverdünnenden Medikamente einnehmen. Bei leichten Verletzungen schon zu Ablederungen an der Haut, dass die oberste Hautschicht verloren geht, weil die Haut nicht mehr die elastische Polsterung hat. Oder es kommt zu kleinen Rissen der Blutgefäße, die dann einbluten und unschöne, zunächst rote, später blau-schwarze Verfärbungen unter der Haut entstehen.
Sind das so diese Verfärbungen beispielsweise an den Beinen, an den Unterschenkeln, die da auftreten können? Das sieht man manchmal so im Schwimmbad auch, die so bräunlich dann auch werden.
Wenn irgendwo das sehr kleinfleckig ist, dann ist das eher durch die Gefäße bedingt. Auch wichtig, die Gefäße verändern sich mit dem Alter und der ganze orthostatische Druck, der besonders an der unteren Extremität auf den Gefäßen lastet, also in der Knöchel- und Wadenregion, der kann dazu führen, dass kleine Blutpartikelchen austreten, die zunächst dann mal rot, später bräunliche Pigmentierung, weil im Blut ist viel Eisen enthalten und dann kommt es zur Oxidation und das entwickelt diesen bräunlichen Farbton, der sich ablagert in der Haut. An sich harmlos, aber kosmetisch stört.
Wäre gerade die Frage, harmlos, ja, aber stört kosmetisch. Mhm. Kann man da was tun?
Ja, Kompressionsstrümpfe, toll. Und man sollte es aber doch als Hinweis nehmen, das Venensystem checken zu lassen. Ja. Ist da alles in Ordnung oder geht das Richtung eines Krampfaderleidens, muss man rechtzeitig noch mehr tun.
Auch da sind dann die Dermatologen, die entsprechend spezialisiert sind, die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Bleiben wir aber nochmal bei dem, was Sie geschildert haben, jetzt an Entwicklungsprozess im Unterhautgewebe. Mhm. Das sind dann Substanzen, Kollagen, Hyaluronsäure, die kennt man dann bis hin zur Werbung. Also Substanzen, die man dann von außen aufträgt oder eben halt auch im professionellen Bereich irgendwie unter die Haut bringt. Mhm. Was ist grundsätzlich von solchen Verfahren zu halten?
Also Kollagen ist vom Molekül her so groß, dass man es an der Hautoberfläche nicht auftragen könnte, in der Absicht es in die tieferen Hautschichten zu bringen. Das funktioniert nicht.
Da geht nichts durch.
Eine gesunde Ernährung und eine entsprechende Aufnahme oral, da gibt es Studien, das bringt durchaus etwas, was Kollagen anbelangt.
Ach, Kollagen kann man dann essen?
Ja.
Ah ja, okay. Mhm.
Und dann von der Hyaluronsäure her gibt es interessante Studien, dass die kleinen Hyaluronsäuremoleküle in der Tat aufgenommen werden. Die ganz großen nicht, aber die kleinen können über eine Interaktion mit der Hautoberfläche Reaktionen in der Tiefe der Haut auslösen. Also gibt es einen Crosstalk, eine Sprache
der Hautzellen untereinander. Die sprechen irgendwie
von oben nach
unten, so U-Boot. Ne?
Ja, ja.
Und was passiert dann? Da wird etwas angeregt?
Dann wird in der Tat die Kollagenproduktion angeregt durch sehr, sehr kleine Hyaluronsäuremoleküle, die in Cremeform aufgetragen werden. Aber ansonsten Hyaluronsäure in jeder Form, auch bei großen Molekülen, führt dazu, dass die Haut schön aufgepolstert wird, dass so kleine Knitterfältchen verschwinden. Das ist also ein guter Feuchthaltefaktor.
Dies sind Effekte, die, um es nochmal zu sagen, die tatsächlich auch angeregt werden können durch Externes.
Durch aufbringen. Externes, ja.
Also man muss da nichts unterspritzen und dergleichen solche Dinge auch mitmachen. Diese Probleme, die dann entstehen im höheren Alter durch vielleicht Bewegungseinschränkungen, auch vielleicht durch Gewichts zusätzlich hinkommende Gewichtsprobleme dort, wo auch Sicht vielleicht nicht ohne weiteres möglich ist. Ja. Was sehen Sie da besonders häufig? Sind das eher dann Pilzerkrankungen oder was passiert da?
Ja, also wenn wir unsere Körperregionen zwischen den Zehen oder in Beugelokalisationen nicht mehr so pflegen und trocken halten können oder in sehr heißen, schwitzigen Jahreszeiten, wie wir sie jetzt die Wochen hinter uns hatten, dann entstehen Infektionen, wo sich Pilze und Bakterien in der Haut vermehren. Dann kommt also unsere normale Hautflora, die gut ausbalanciert ist, das sogenannte Mikrobiom, das kommt dann durcheinander. Und es vermehren sich ungünstige Spezies. Und die führen dazu, das ist das Häufigste, dass eine Hefepilzinfektion in den Beugen auftritt. Das ist dann unangenehm, die Haut wird verletzt dadurch, die obersten Hautschichten. Und das ist gerötet und schuppend und nässt. Und es können dann auch über so kleine Verletzungen, die da auftreten, Bakterien, die an sich harmlos an der Hautoberfläche sind, in die Tiefe gelangen und Verbindung zu den Lymphbahnen erreichen und dann tiefe Entzündungen Entzündungen auslösen, bis hin zu einer Wundrose sogar.
Das wäre nämlich meine Frage, das ist gefürchtet so schon auch vom Volksmund her, dass man da bloß keine Wundrose bekommt. Ja. Wo ist die besonders häufig? Also Erysipel, wo ist das besonders häufig
lokalisiert? Das ist eben die Stelle, weil wir zwischen den Zähnen also schlecht trocken bekommen können oder beruflich bedingt auch in geschlossenen Schuhen unterwegs sein müssen den ganzen Tag über, dann ist das nun mal schwitzig zwischen den Zähnen und dann gibt es da kleinere Agaden, deshalb sind die Unterschenkel die häufigsten Stellen für diese Wundrosen.
Also wo die Eintrittspforte dann in den Zähnen, bei den Zähnen ist, aber das wandert dann eben dort in die Richtung dorthin. Das ist dann richtig ein großes Problem, wenn so etwas entsteht.
Ja, das geht einher mit Fieber und Lymphknotenschwellungen und das kann weitergehen, wenn das nicht rechtzeitig antibiotisch und muss auch stationär behandelt wird, bis hin zu einer Sepsis, also ein lebensbedrohliches Krankheitsbild mit generell intensivpflichtiger Behandlung.
Ist bei der Wundrose an sich immer stationär erforderlich oder wird das auch häufig versucht, dann doch ambulant noch in Griff zu kriegen?
Nee, das ist unbedingt ein stationäres Krankheitsbild. Das ist ein Notfall. Also Wundrose ist gleich Erysipel-Patienten, müssen stationär kommen.
Ja. Gehen wir noch mal eine Stufe nicht so dramatisch gegen die Trockenheit. Was ist da ihrerseits zu empfehlen? Wenn man Stichwort Öl nimmt, schöne Öle oder so etwas, da findet man dann aber schnell in der Literatur oder auch im Internet dann, naja, Öle sind da nicht so geeignet. Ja, was ist da dran?
Also Öle sind schon ganz gut in der Badewanne zum Rückfetten oder zum Reinigen des Kinderpopos unter der Windel. Aber für die Haut brauchen wir schon die Lipide, also die Fette und die Feuchtigkeit. Inhaltsstoffe und insofern wäre eine Creme-Zubereitung das Sinnvolle dann. Ne? Und die kann ruhig auf der fettigeren Seite sein.
Dann gibt es diese, früher hat man gesagt Alterswarzen, das sagt man ja heute nicht mehr, aber diese Veränderungen auf der Haut, die ein bisschen bräunlich sein können, die auch erhaben sein können. Sie sprechen dann immer, Sie haben ja so tolle Begriffe in der Dermatologie, aktinische Keratose. Also ich bin neulich bei meinem Hautarzt gewesen und der hat dann auch mal alles durchgeguckt und gesagt, da haben Sie eine aktinische Keratose. Was ist das ganz genau? Und es gibt ja eine neue Leitlinie seit einigen Wochen. Was sagt die gegenüber früher?
Ja, also diese Alterswarzen in Anführungszeichen, die sind medizinisch ausgedrückt seborrhoische Keratosen, also eine Reifungsstörung der Haut. Das findet sich klassischerweise am Rücken und an der Bauchregion. Am Stamm also. Die sind harmlos, überhaupt nicht ansteckend, haben mit Warzen und Virusmaterial gar nichts zu tun.
Dummes Zeug.
Die aktinischen Keratosen aber, die kommen über UV-Strahlung, über die Lebensjahre zu viel abbekommen an UV-exponierten Stellen, was wir so Sonnenterrassen nennen, also an der Nase, an den Wangen, oberhalb der Augenbrauen. Das sind die gefährdeten Handrücken, das sind Stellen, wo aktinische Keratosen auftreten und die sind charakterisiert durch Rötung und Schuppenauflagerung und dann auch Verletzungen, wenn man ist dann geneigt, das abzukratzen, diese Schuppung da und unten drunter entsteht eine kleine Wunde und die heilt aber nicht. Ja. Dann kommt wieder eine Kruste und so geht das hin und her und wenn eine Rötung mit Hornauflagerung, Schuppung nicht abheilt innerhalb von ein paar Wochen, dann sollte man das mal dem Dermatologen zeigen, denn dann ist eine Tumorvorstufe unterwegs.
Und wie behandeln Sie diese Vorstufe?
Zunächst mal stellt man sicher, dass es wirklich eine Vorstufe ist. Also man checkt das mit bestimmten Vergrößerungslupen oder nimmt vielleicht auch eine kleine Probe von der schlimmsten aller Vorstufen und kann dann feststellen, okay, das geht noch mit einer Lokaltherapie. Ich muss nicht operieren. Und da gibt es neue Optionen oder man kann lasern oder vereisen.
Ich denke, da werden auch Fragen noch kommen. Also welche Salbe kann man da versuchen? Ja. Weil da sind vier, die da miteinander konkurrieren und wo es unterschiedliche Erkenntnisse gibt. Entscheidend ist aber immer die gründliche Inspektion von Haut und Haaren in jeder Hautfalte. Auch die Schleimhautübergänge, die werden angeschaut, anschauen, anfassen. Das ist die Devise auch einer gründlichen dermatologischen Untersuchung von Kopf bis Fuß. Dabei wird vieles betrachtet, manches ja auch dann gefunden. Und mein Kollege Martin Winkelheide konnte in Ihrer Klinik, Frau Professor Bayer, bei einer solchen Untersuchung einmal dabei sein.
Mein Name ist Monika Kaus.
Ja, wie geht's denn soweit, Frau Kaus?
Auch relativ gut. Ein bisschen trocken ist meine Haut, aber das kennen Sie.
Mein Name ist Adib Teser. Ich bin die Dermatologin, die Frau Kaus jetzt untersuchen wird. Ich schaue mir jetzt als erstes die Kopfhaut an.
Wie machen Sie das?
Sie hat keine sehr langen Haare und ich schaue mir im Prinzip die Kopfhaut zwischen den Haaren in allen Bereichen an.
Aber Sie kämmen jetzt mit der Hand wirklich die Haare alle beiseite, immer damit Sie alle Schneisen eingucken können.
So, das sieht aber sehr gut und unauffällig aus. Falls mir doch Auffälligkeiten jetzt entgegenkommen, würde ich sie mir nochmal mit unserem Auflichtmikroskop, das ist ein Gerät, das ich hier in der Tasche habe, es enthält also eine Lupe. Damit kann ich Hautveränderungen natürlich vergrößert auch sehen und besser beurteilen. Insbesondere auch ganz wichtig, dass man die Ohren auch anschaut, auch hinter dem Ohr die Areale, die Gehörgänge nochmal, soweit es geht, noch einsieht. Auch da können sich manchmal zum Beispiel helle Hautkrebsformen auch verstecken. Ganz wichtig, dass man auch die Augen anschaut. Ich schaue mir auch immer die Lider an, von innen und auch von außen. Und die Mundschleimhaut gehört auch dazu. Drücken Sie mal dazu. Mhm. Ja, auch da ist soweit alles in Ordnung.
Warum gucken Sie die Mundschleimhaut?
Weil natürlich zum Beispiel auch bestimmte Formen des schwarzen Hautkrebses im Bereich der Schleimhäute auftreten können. Ja, im Bereich der Mundschleimhaut, aber auch im Bereich der Genitalschleimhaut. So. Auffällige Pigmentmale sollte man sich immer genauer anschauen.
Das machen Sie jetzt gerade?
Ja. Sie sehen, dass die Patientin auch so einige dunkle Flecken im Bereich des Gesichtes aufweist. Das sind die solaren Lentigines, das sind Hautveränderungen, Pigmentveränderungen, die natürlich auch durch die jahrelange Sonnenbestrahlung auch auftreten.
Das sehen Sie mehr als ich.
Wenn Sie zum Beispiel hier mal schauen und hier mal schauen, ne? Das sind so diese kleinen Pigmentflecken, die die Patientin hier im Bereich der Stirn, aber auch teilweise hier im Bereich der Wangen aufweist. Wir sehen hier auch an den Wangen so ein bisschen auch Rötung. Und wenn man genauer hinschaut, auch etwas erweiterte Gefäße. Können Sie das erkennen? Auch das kann natürlich ein Zeichen der Sonneneinwirkung sein. So, die Arme. Die Haut ist schon relativ trocken. Die Frau Kaus pflegt ihre Haut aber regelmäßig mit harnstoffhaltigen Präparaten. Genau. Achten sollte man auch auf die Fingernägel. Ich kann natürlich jetzt die Fingernägel hier nicht beurteilen, weil die lackiert sind.
Jetzt ziehen Sie Handschuhe an?
Ja, weil ich jetzt auch die Füße anfasse. Und da ist das schon ganz wichtig. Einfach als hygienische und Schutzmaßnahme natürlich.
Das ist auf der Oberseite und also unbedenklich eher.
Unbedenklicher als auf der Unterseite. Zwischen den Zähnen muss man immer gucken, das ist ganz wichtig.
Jetzt kommt wieder die Lupe.
Das ist ganz harmlos, ja?
Also ich wurde eingehend untersucht am Stamm, besonders von hinten und von vorne und auch die Leistengegend, und Frau Adiptesa hat auch etwas gefunden, wo sie nicht so ganz mit einverstanden ist.
Ja, mir ist im Bereich des Dekolletés ist mir eine Hautveränderung aufgefallen, die auch unter der Lupe etwas verdächtig aussah. Ich denke da an einen beginnenden hellen Hautkrebs, aber gehört zu den Tumorsorten, die nicht streuen, kann aber wachsen. Und deswegen würde man unbedingt empfehlen, dass man ihn operativ entfernt.
Frau Dr. Adiptesa leitet das interdisziplinäre Zentrum für Allergologie bei Ihnen, Frau Professor Weiler. Zur allergieneigende Haut hat die besondere Kennzeichen und Probleme noch, insbesondere dann über 50.
Ja, da haben wir ein anderes Spektrum von Allergien. Während wir in der Jugend sehr viel mit Heuschnupfen und Nahrungsmittelallergien zu tun haben, kommt im Erwachsenenalter die Medikamentenallergie als führend dazu. Denn es werden vermehrt Medikamente eingenommen und die haben ein Nebenwirkungsspektrum. Und es ist auch notwendig, weiter aus bestimmten Gruppen Medikamente einzunehmen, sodass mitunter, wenn ein Präparat nicht vertragen wird, eine sogenannte Ausweichtestung notwendig wird, damit aus dieser Wirkklasse eine andere Substanz erprobt wird, die dann weiter im Leben gegeben werden kann. Ganz spannend ist auch seitens der Allergien, dass wir länger Patienten behandeln können, erfolgreich, dass wir jetzt die Studien haben, dass auch eine spezifische Immuntherapie bei Menschen über 50 erfolgreich ist. Also auch dann muss man nicht mit seinem Heuschnupfen durchs Leben gehen. Man kann das noch behandeln lassen. Das wirkt.
Ja, mit diesen Ausweichstrategien sind Sie recht erfolgreich, wenn Sie genau hingucken und vorher alles austesten. Also dann können auch ähnliche Präparate unter Umständen eingesetzt werden. Gilt da die Regel, wenn es denn vertragen wird, um Gottes Willen nicht absetzen, immer schön weiternehmen, dann ist die Verträglichkeit sehr wahrscheinlich.
Ja,
die bleibende Verträglichkeit.
Wenn wir suchen, was ist jetzt das auslösende Allergen bei unseren Patienten, dann sind es nicht die Medikamente, die kontinuierlich durchgenommen werden, sondern das, was gelegentlich mal so impulshaft, ein Schmerzmittel vielleicht, was nur gelegentlich genommen wird, und das war dann der Auslöser dieser allergischen Hautreaktion.
Ja, Haut und Haare, Probleme ab 50+, das ist unser Schwerpunktthema. Frau Professor Christiane Beyerl, die Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie an den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden hat ihre Fragen gesichtet, auch mitgebracht. Zum Beispiel eine Frage von einem Hörer, die Lebenspartnerin, sie ist schon über 80, hat stark juckende Alterswarzen, sagt er seit 2 Jahren. Ärzte haben Verschiedenes verschrieben, nichts hat geholfen. Was könnte helfen?
Ja, das tun die. Das sind diese harmlosen seborrhoischen Keratosen und die jucken wirklich scheußlich. Und es gibt leider keine Spritze, keine Tablette, keine Creme, mit dem man diese Warzen entfernen kann, Anführungszeichen, sondern man muss sie wegschaben. Also das kann man küretieren, abschaben lassen. Das ist eine operative Maßnahme, wo eine lokale Betäubungsspritze notwendig ist unter diesen Stellen. Wenn man das scheut, weil das sind ja 50, 60 Stellen durchaus am Stamm, kann man eine Creme, die Anti-Juckreiz-Substanzen enthält, auftragen, also Lokalanästhetika in Cremeform. Das lindert natürlich auch den Juckreiz.
Aber die Dinger gehen nicht weg.
Die gehen nicht weg davon.
Und die jucken dann wieder, wenn man es nicht aufgetragen hat.
Da muss man wieder diese Creme auftragen, ja.
Es gibt einen Hörer aus Nürnberg. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Chef ist mein Name aus Nürnberg.
Ja.
Grüß Sie.
Ihre Frage, ja, bitte.
Ich habe folgendes Problem. Ich habe Schuppenflechte in der Hauptsache am rechten Schienbein.
Ja.
Und jetzt mit verschiedenen Salben schon behandelt worden. Aber es kommt immer wieder und wird mal stärker, mal schwächer. Ja. Und es spannt und juckt halt so ein bisschen. Ja, und wird immer größer und jetzt ist es auch am linken Bein, kommt es auch ein bisschen.
Ja, ja.
Und Schuppenflechte auch auf der Kopfhaut.
Ja.
Ist zuerst behandelt worden mit Advantan.
Ja, ja, verstehe.
Vom Hausarzt und dann vom Hautarzt mit einer zusammengemischten Salbe von der Apotheke.
Ja.
Und dann jetzt mit Durgalen.
Verstehe. Jawohl, dankeschön. Das
können Was sind das für
Sie,
Salben? Erst einmal, um das vielleicht
ja, das sind antientzündliche Salben, die Steroide, also Cortison, enthalten. Bei der Schuppenflechte, das ist eine Erkrankung, die eine genetische Ursache hat, die klassischerweise in unserem Diskussionsalter der Sendung, also mit 40 oder mit 60 das erste Mal auftritt, also einen späten Altersgipfel hat. Und das Krankheitsbild wird so lokal behandelt, dass man zunächst etwas gibt, um die Schuppenkrusten zu lösen, die da sehr dick drauf sitzen. Das können Salicylsäure oder harnstoffhaltige Externa sein. Und dann auch spezifisch Präparate auswählt, die antientzündlich wirken. Und das muss kein Cortison sein. Da gibt es von Vitamin D abgeleitete Präparate, die den Inhaltsstoff Calcipotriol enthalten. Und diese Cremezubereitungen sind klassische Psoriasis-Cremes, die dann in solchen Fällen einzusetzen sind. Darüber hinaus gibt es natürlich noch Tabletten und Cremes für sehr großflächige Formen. Aber für Ihre Lokalisation am Unterschenkel würde ich bei einer Lokaltherapie, also bei einer Cremetherapie bleiben.
Also da vielleicht nochmal der Hinweis, mit Dermatologin oder Dermatologen darüber zu sprechen, was es für andere Möglichkeiten dort gibt. Vielleicht noch eine kurze Frage. Ampullen aus der Kosmetikindustrie, bringt das etwas in Richtung Kollagen? Soll man lieber eine Creme benutzen? Also die Frage nach der Darreichungsform.
Ja, also es kommt darauf an, was in der Ampulle und kommt darauf an, was in der Creme drin ist. Also es gibt evidenzbasierte Inhaltsstoffe auch in Kosmetika, die wieder Kollagenanregung machen und es sind die Vitamin-A-Säure-Präparate. Das sind alte Präparate, die lange bekannt sind, die in Studien sogar histologisch, also mit Gewebeprobe und Untersuchungen am Mikroskop kontrolliert wurden und die Kollagen-Neuaufbau zeigen.
In Richtung Kopf und Haare, sie hat nämlich eine Hörerin, Probleme mit sehr trockener Kopfhaut, keine Schuppen, aber starkes Jucken. Hat schon alle möglichen medizinischen Shampoos ausprobiert, ohne Erfolg. Was könnte da noch hinterstecken und was könnte helfen vielleicht?
Wenn das sehr kleine Schuppen sind, ist es eben nicht die Schuppenflechte auf der Kopfhaut. Ne? Da hätte man rote, entzündete Herde mit Schuppen drauf. Das klingt eher nach einer trockenen Haut, wie sie im Alter durchaus typisch ist, oder einer leichten Anlage für den Neurodermitis, die sich auch an der Kopfhaut äußern kann. Mit Shampoos können Sie leider da wenig erreichen, weil Shampoos ja nur kurz Kontakt mit der Haut haben und dann wieder abgespült werden. Also eine Wirksubstanz kann da schlecht eindringen. Da wäre es schon sinnvoll, eine hautberuhigende Lösung, die Feuchthaltefaktoren enthält, anschließend aufzutragen nach der Haarwäsche, um eben für Feuchtigkeit zu sorgen an der Kopfhaut.
Gibt es da Fertigarzneimittel oder müssen die dann hergestellt werden in der Apotheke? Was machen Sie da?
Beides. Also man kann Rezepturen mit Lokalanästhetika und Harnstoff als Moisturizer anfertigen oder Fertigpräparate verwenden.
Frau Schuster aus der Nähe von Gießen ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ihre Frage bitte, Frau Schuster.
Ich habe seit langer Zeit Längsrisse in den Daumennägeln.
Ja.
Und ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Ich laufe seit Monaten mit verpflasterten Daumen rum, weil das heilt einfach nicht. Es wächst nicht raus.
Ja, ja. Da sollten Sie in der Tat einen Dermatologen aufsuchen. Der würde dann mit Ihnen wegen Risse in den Nägeln bestimmte Laborparameter bestimmen. Da guckt man klassischerweise nach der Schilddrüse, weil die für die Verhornung wichtig ist. Das wird kontrolliert. Dann der Eisenspiegel wird kontrolliert werden und der Zinkspiegel wird kontrolliert werden. Das sind Parameter, die für ein ordentliches Haar und Nagelwachstum verantwortlich sind. Und wird dann auch mal das Nagelbett ansehen, ob da irgendwas zu sehen ist an Narben oder Verletzungen, die dann im Nagelbett liegen und das die Störung vorschieben, ne, die da nicht abheilen will. Ausnahmsweise, das mache ich ganz selten, würde ich dann für Sie fürs tägliche Leben eine Zeit lang, bis das alles abgeklärt ist, sogar einen Acrylatnagel empfehlen, also einen Kunstnagel, damit Sie nicht ständig sich da weiter einreißen und verletzen.
Das hatte ich schon überlegt, aber dann habe ich gedacht, na, dann wird er ja auch noch eingesperrt und noch mehr, als ich jetzt schon mache.
Ja,
das ist auch nicht so gut.
Ja, das ist also nur für vorübergehende Lösungen. Ne? Für kontinuierlich empfehle ich keine Kunstnägel. Ja.
Mhm. Okay.
Dann gut. Alles Dankeschön. Gute, danke für Ihre Frage. Dankeschön. Dann weiter eine Frage von einer Hörerin aus der Nähe von Hannover, die nämlich genau in Richtung Haarausfall, sie pflegt ihre Haare sehr gut, klagt. Und auch da ja vielleicht sogar die Frage, ob die Bestimmung solcher Parameter da auch angezeigt wäre.
Ja, auch das wäre so, dass man die Schilddrüse, Zink- und Eisenspiegel kontrollieren würde. Dann guckt man sich die Kopfhaut an, ob da Veränderungen zu sehen sind. Man unterscheidet den narbigen Haarausfall vom nicht-narbigen Haarausfall. Narbiger Haarausfall kann Autoimmunerkrankungen anzeigen. Bei normaler, intakter Kopfhaut. Ja, wir erleben es leider mit zunehmender Weisheit, dass die Haare dünner werden. Das ist so. Wir haben nicht mehr den Wuschelkopf, den wir mit 20 hatten. Es werden zahlenmäßig weniger. Man kann das aber durch Haarwurzeluntersuchungen testen, ob da eine Störung an der Haarwurzel da ist, weil man die neu nachwachsenden, die vorhandenen und die ausfallenden Haare prozentual dann bestimmen kann. Und wenn das der Fall ist, gibt es Präparate, die das Haarwachstum anregen in flüssiger Form, die man auf die Kopfhaut aufträgt. Kann. Das sind dann minoxidilhaltige, das ist der inhaltsstoffhaltige Zubereitungen, die als Haarwasser eingesetzt werden und die wirklich wieder eine Vermehrung der Haarwurzeln bringen.
Das ist natürlich eine Spezialität, die wird dann bei den Fachdermatologinnen und Dermatologen stattfinden, so etwas. Dann Frau Müller aus Frankfurt ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Ihre Frage.
Meine Frage, ja, ich habe sehr, sehr trockene Lippen und war deshalb auch schon bei Dermatologen und habe ganz viele Präparate mit Harnsäure und mit und auch ganz einfache Vaseline ausprobiert und trotzdem schälen sich meine Lippen so, als ob wir tiefsten Winter hätten und es super kalt ist.
Ja.
Das kannte ich früher aus der Jugend auch schon, dass da meine Lippen sehr trocken waren und dann ist das aber abgeheilt und jetzt ist es aber das ganze Jahr über, dass sich die schälen oder ich selber auch mal was abzupfen muss, dass sie dann im Moment so aussehen, als ob sie normal aussehen, die Lippen, und dann heilt es so ein bisschen und dann trocknet es, aber dann man sieht so einen richtigen Rand wieder, der so extrem trocken ist und ganz stark spannt, sodass ich auch immer mal nachhelfen muss, dass es abgeht.
Ja, da kann ich Ihnen verschiedene Abklärungswege empfehlen. Also man denkt bei Ihrer Beschreibung an eine Lichtschädigung an der Unterlippe, also einen UV-Schaden, weil die Unterlippe zählt auch zu den Sonnenterrassen des Gesichtes und da wäre möglich, dass sich eine frühe aktinische Keratose, also so eine ganz frühe Tumorvorstufe zeigt. Das kann man dann beim Dermatologen mal vorzeigen und eine Gewebeprobe vielleicht sogar entnehmen. Es könnte auch sein, dass Sie eine Form der Autoimmunerkrankung entwickeln. Da gibt es ein seltenes Krankheitsbild, was sich an den Lippen mit Entzündung der Lippen, des Lippenrotes zeigt. Das heißt Lupus erythematodes. Da kann man im Blut Kontrollen durchführen, um zu sehen, ob da die Anlage vorliegt. Und letztlich kann es auch an der Pflege liegen, dass Sie etwas verwenden, was Ihre Lippen jetzt nicht mehr so mögen, ja, dass da irgendwelche Emulgatoren drin enthalten sind, dass Sie dann eben wechseln mal das Präparat und auch Präparate, die rezeptiert werden, vom Dermatologen verwenden. Wir haben da Optionen, die ohne Konservierungsstoffe eingesetzt werden können.
Ah, okay.
Haben Sie also verschiedene Aufgaben.
Gut, ja.
Ein ganzes Bündel an Möglichkeiten mögen Ihnen die aufgezeigten Wege dort auch helfen. Schönen Dank für Ihre Frage und alles Gute nach Frankfurt. Dann eine weitere Frage kommt von einem Hörer, der 62 Jahre alt ist, hat seit mehreren Jahren, schreibt er, im Gesicht eine sehr starke Zunahme von Mitessern und Pickeln. Trotz mehrjähriger vegetarischer Ernährung hat sich nichts geändert. Was kann er tun?
Ja, das hat jetzt im Alter unseres Hörers nichts mehr mit der Akne zu tun. Das kennen wir als Sonnenschaden, dass dann bei sehr starker solarer Elastose, also die Schädigung im Bindegewebe in den unteren Hautschichten, dass die Talgdrüsen sich wieder erweitern und dass wir dann etwas bekommen wie in der Pubertät, also diese offenen Komedonen und die geschlossenen Komedonen, die so einen schwarzen Kopf oben drauf haben. Das ist also ein UV-Schaden. Man kann versuchen, mit topischen, mit Cremeform Vitamin-A-Säure-Präparaten zu arbeiten, was eben ein bisschen Anti-Aging macht und Sonnenschaden repariert. Aber es ist eben keine Akne und sollte nicht mit Akne-Präparaten behandelt werden. Mit der Ernährung gibt es keinen Zusammenhang.
Aber tatsächlich eben halt als Folge von früherer oder auch von immer noch fortgesetzter?
Von den Jahrzehnten der UV-Exposition kumulativ.
Ja. Eine andere Hörerin ist 77, sie hat schon 5-mal ein Erysipel, eine Wundrose gehabt. Es ist ihr jetzt vorgeschlagen worden, eine längere Penicillinbehandlung. Ja. Ist das eine richtige Methode? Gibt es etwas anderes?
Unbedingt. Annehmen diese Empfehlung. Bei wiederholten Erysipelen besteht ja die Sorge, dass sich die Lymphbahnen, die entzündet waren, verschließen und dass es zu einem Lymphstau kommt. Also dass das Bein dicker wird. Und da muss man das nächste Erysipel verhindern. Und das tut man, indem man ein halbes Jahr lang entweder Antibiotika IM injiziert oder immer mal im Monat eine Woche lang ein Antibiotikum gibt. Das nennt man dann Rezidivprophylaxe. Das ist ganz wichtig und sollte jetzt erfolgen.
Ein anderer Hörer hat seit circa 27 Jahren, und da schreibt, sein Vater habe das auch gehabt, Nagelpilz nur am großen rechten Zeh, den ich weder mit dem entsprechenden Lack als auch mit Tabletten nicht ganz wegbekomme. Das ist ja schon heroisch dann, wenn man diese Tabletten, die sind ja wohl nicht ohne. Ja. Wir haben das schon mal in einer Sendung besprochen, deshalb erinnere ich das. Auch die Extraktion des Nagels vor vielen Jahren half nicht. Es sieht so hässlich aus. Gibt es Hilfe und Heilung, fragt er.
Nach der Lokaltherapie, die hilft nicht, wenn der ganze Nagel befallen ist, hat es der Hörer richtig versucht mit der systemischen Therapie, also mit einer Tablettentherapie. Das macht natürlich nur Sinn, wenn der Nagel auch nachweislich pilzbefallen ist, also wenn eine Kultur gezeigt hat, da ist ein Pilz zu finden. Es gibt mehrere Tabletten, die man einnehmen kann, nicht nur eine Klasse, sondern es ist auch zu überlegen, ob man dann eine andere Tablettentherapie startet. Das Nagelziehen bei einem befallenen Nagel ist out, weil das an sich Verletzungen im Nagelbett setzt. Das sollte jetzt in Zukunft nicht mehr erfolgen. Also das bitte nicht anstreben.
Das heilt ja auch nicht. Das bringt ja wohl offensichtlich auch nichts, wenn man
hinzieht. Es muss dann kombiniert auch eine Antipilztherapie starten. Sonst ist da ja gleich wieder ein Befall vorhanden. Es muss ausgeschlossen werden, dass ein Trauma im Nagelbett war. Dann wird das nämlich nie mehr was merken. Also wenn das Nagelbett vernarbt ist durch eine Verletzung, dann kann der Nagel nicht mehr wachsen. Und letztlich auch noch an Bakterien als Ursache eines so gestörten Nagels. Denken Sie nicht immer nur die Pilze, die sind es in 80%. Aber bei 20% eben auch ein bakterieller Befall. Auch das kann man analysieren lassen mit einer Kultur.
Ein Hörer aus Köln ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Lübeck, mein Name.
Lübeck.
Hallo?
Ja, Herr Lübeck, Lübeck, gerne Ihre Frage, bitte.
Lübeck, mein Name. Ich kämpfe seit Jahren mit einer Dornwarze und habe Veromal verschrieben bekommen. Schnibbel immer den Vulkan oben ab, teufel es rein, aber es hilft nicht.
Ja, klingt nach guter Compliance, ne, bei Ihnen. Ja. Ja. Also Sie könnten noch dazu kombinieren, ein Salicylpflaster, das klebt man dann über Nacht drauf, dass das Hornmaterial weich wird, dass Ihre 5-Fluorazil-Lösung, die Sie da aufgetragen haben, das ist also ein Chemotherapeutikum, in Verbindung mit einer Salicylsäure da besser einziehen kann, was Sie aufpinseln. Okay. Dann sollten Sie aber nach 6 Wochen Erfolg haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnten Sie sich auf den operativen Weg begeben, dass man also mit einer Betäubungsspritze, die ist aber nicht erfreulich an der Fußsohle hier, dass man die Warze dann ausschält, ne? Okay. Und dann mit dem Laser noch hinterher geht. Das dauert dann aber auch 3 Wochen, bis dieser Defekt, dieser Krater, wie Sie richtig beschrieben haben, abgeheilt ist.
Okay, dann die zweite Frage, die ich habe. Ich habe so Schorf auf der Stirn bekommen.
Ja.
Vater hatte das so mit 70 operativ abschaben lassen, also ambulant.
Ja.
Und die meinte, danach kann er wieder FKK machen, so schön glatt war er.
Ja.
Und da ich das aber an der Stirn habe und ich mal gehört habe, dass man oberhalb der Mundkante, Lippe, nicht im Gesicht außen was machen soll, weiß ich nicht, ob ich da auch rangehen soll mit einer Säure oder mit Salicylsäure oder mit, weiß ich nicht, verdünnter Salpetersäure, Säure
ja.
oder so.
Ja, also da macht man so eine Stufentherapie. Also das könnte jetzt nach aktinischen Keratosen klingen, was Sie beschreiben, Rötungen und Schuppungen in der Stirnregion als Folge jahrzehntelanger UV-Exposition.
Ja, obwohl ich immer ein Hütchen trage, also eine Baseball.
Sehr, sehr lobenswert, ja. Und dann gibt es milde Cremes, die Diclofenac enthalten. Das ist Stufe 1, 3 Monate morgens und abends. Wenn Sie damit keinen Erfolg erzielen, gibt es stärkere Geschosse, die über den Preis einer Hautentzündung diese Tumorvorläuferzellen abschälen und dann zum Heilen bringen. Natürlich gibt es auch die operative Schiene, die Sie kennen, mit Kürtagen oder mit Lasern. Auch das ist möglich. Da darf man sehr wohl was machen an der Gesichtshaut und muss auch, weil das sind ja Tumorvorstufen, ne? Also lassen können Sie das nicht. Sollten Sie in der Tat angehen.
Okay. Vielen Dank für die Info.
Danke für Ihre Frage und alles Gute. Es gab ja gerade so eine Studie, die nochmal die 4 Möglichkeiten bei der aktinischen Keratose vor Ort etwas zu machen, also mit einer Salbe, verglichen haben. Und was ist dabei rausgekommen oder wie ist das zu bewerten?
Ja, also da haben wir viele Therapieoptionen, narbenfrei diese aktinischen Keratosen zu entfernen, was ja toll ist. Aber um den Preis, dass man eine Zeit lang beschäftigt ist, Substanzen aufzutragen und die auch eine ordentliche Entzündung, also richtig Schmerzen, Nässen und Krustenbildung auslösen. Da gibt es Substanzen, die das Immunsystem anregen, Abwehr zu machen. Imiquimod heißt der Inhaltsstoff. Dann gibt es Substanzen, die synthetisch dem Löwenzahnsaft, also den Wolfsmilchgewächsen, nachgeahmt sind, die man in Cremeform gezielt auf die Stellen auftragen kann. Dann gibt es eine Kombination mit Licht, also eine Aminolevulinsäure mit Bestrahlung anschließend. Das nennt sich photodynamische Therapie als Therapieoption. Und dann gibt es für gezielte kleine Stellen, die man gut finden kann, selbst als Betroffener, die Möglichkeit, etwas aufzupinseln mit dem eben schon erwähnten Warzenmittel 5-Fluorazil, also einem Chemotherapeutikum oder in Cremeform großflächig das aufzutragen, aber mit schlimmer Entzündung.
Ja, und auch eben im Wissen darum, dass es eigentlich eine sehr potente Substanz ist, die in der Onkologie eigentlich eingesetzt wird. Deshalb die Abwägung wahrscheinlich bei den Dermatologinnen und Dermatologen. Eine Hörerin aus Erftstadt ist jetzt noch am Telefon mit der Bitte um eine kurze Frage mit Blick auf die Uhr nämlich.
Ja, guten Tag, hier ist Ness. Und zwar, ich habe Probleme, meine Fingernägel zu lackieren. Wenn ich die, wenn ich Nagellack aufgetragen habe und den eine Weile lang trage und auch auswechsle und dann färben sich die Nägel erst leicht gelblich und dann werden die regelrecht weich und brechen, splittern, schilfern ab. Und ich kann dann den Nagellack nicht mehr weiter auftragen und das muss wieder rauswachsen, ein halbes Jahr ungefähr, und dann ist der Nagel wieder normal. Aber wenn ich jetzt wieder Nagellack auftragen würde, würde das sofort wieder passieren.
Ja, das ist ein typisches Phänomen bei Nagellack, dass diese gelbliche Verfärbung an der Nagelplatte auftritt. Dann sollten Sie diese Gruppe von Nagellacken, die Formaldehyd oder Toluol und dergleichen enthalten, nicht weiter verwenden und wirklich auch mal eine Zeit anbauen, wo der Nagel ohne Lack bleibt.
Das war eine klare Frage, klare Antwort. Dankeschön für Ihre Frage. Alles Gute nach Erftstadt. Vielleicht eine ganz kurze Frage noch zum Schluss von einer Hörerin aus Berlin. Seit einiger Zeit Schuppen am ganzen Körper hat sie, bilden häufig auch Ekzeme. Und sie fragt, kann man ganzheitlich den Körper, die Haut irgendwie stärken, aber nicht mit Cortison?
Die Ursachensuche wäre wichtig. Sind es Medikamente? Ist es eine Kontaktallergie? Wird etwas, was Sie nach dem Duschen zum Rückfetten verwenden, nicht vertragen? Und das sollten dann bei starker Schuppung Glycerin als Feuchthaltefaktor oder Urea-Harnstoff als Externum aufgetragen werden.
Muss man unter Umständen dann, wenn man nicht gleich eine Ursache erkennt, auch vielleicht eine Probe mal machen und die untersuchen, was da ist?
Ja, wenn das die Anamnese stützt, dann kann das eine Methode sein, ja.
Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen und vor allem herzlichen Dank an unsere Studioexpertin. Sie kommt von den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden. Frau Professor Christiane Beierl ist dort die Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotter am Mikrofon.